Wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, dann denkt man zunächst mal sicher nicht an die Dritte Welt. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Ja, wir haben vor genau 40 Jahren an einem Buch geschrieben über die Dritte Weltbewegung in der Bundesrepublik, also die Solidaritätsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das fing ja mit dem Unabhängigkeitskampf in Algerien an, dann die Proteste gegen Vietnamkrieg, Chile-Solidarität der 70er Jahre, Sandinisten, Apartheid-Regime in Südafrika in den 80ern und so weiter. Und bei der Arbeit an diesem Buch fiel uns auf, dass alles, was Solidaritätsgruppen hier praktizieren, während des Zweiten Weltkriegs in den Ländern der Dritten Welt umgekehrt praktiziert wurde, als Solidarität mit dem antifaschistischen Kampf in Europa. Da gab es zum Beispiel Boykottkampagnen, wie sie später zu Südafrika hier organisiert wurden, von Buenos Aires bis Manila gegen die faschistischen Achsenmächte. Kauft keine Waren bei den Faschisten, nicht in Deutschland, nicht in Italien, nicht in Japan. Es gab auch nicht nur Gesundheits- und Kaffeebrigadistinnen wie in der Nicaragua-Solidarität, sondern Brigadisten aus Lateinamerika, aus Nordafrika und aus Indochina, die schon im Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Republikaner gegen den Faschismus gekämpft hat. Und wir wussten auch durch Reisen in verschiedenste Länder und mehrere Kontinente schon damals, dass wir überall auf Denkmäler gestoßen waren und teilweise auch auf Zeitzeugen, Veteranen in allen möglichen Ländern, die als Soldaten gekämpft hatten, auf der Seite der Alliierten gegen die faschistischen Achsenmächte. Und damals, also wie gesagt vor 40 Jahren, wollten wir das auch beschreiben in der Einleitung zu unserem damaligen Buch, einfach darauf hinweisen, wie viele Leute waren denn beteiligt an diesem Krieg, an der Befreiung Europas aus den Kontinenten Afrika, Asien, Ozeanien, Lateinamerika. Und es stellte sich dann heraus, in der hiesigen Literatur gab es dazu nichts. Fast nichts, weder in der großen Uni-Bibliothek in Köln noch in der des WDR. Und auch in den Statistiken über die Toten des Zweiten Weltkriegs fehlten diese Kontinente schlichtweg. Da wurden in der Regel die Toten in der Sowjetunion mehr als 20 Millionen aufgezählt, die Toten in Deutschland 5,5 Millionen, die standen meist an erster Stelle. Dann wurde durchdekliniert alle europäischen Länder, vielleicht noch die USA und Japan. Das ging runter bis 1400 Tote in Dänemark. Aber Tote aus Afrika kamen nicht vor. 1,1 Millionen Tote aus den Philippinen alleine kamen nicht vor. Über 20 Millionen Tote aus China kamen nur sehr selten vor und wenn, dann war die Zahl viel zu gering. Das war der Ausgangspunkt. Das ist uns damals aufgefallen und wir fanden das ja empörend, eigentlich schockierend, weil uns bewusst wurde, dass ein ganz wichtiger Teil der Geschichtsschreibung fehlt in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wie sie hier betrieben wird. Und deshalb haben wir uns damals vorgenommen, zumindest den Versuch zu unternehmen, daran was zu ändern.
Welche Rolle hatten da eine der Initialaktionen, wenn ich so sagen soll, dieser sogenannte Abessinienkrieg Italiens, also der Überfall auf Äthiopien gespielt?
Ja, der ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Dimensionen verschieben, wenn man mal über den europäischen Tellerrand hinausschaut, weil der Zweite Weltkrieg begann nach unserer Darstellung, und so haben wir es auch in unseren Büchern beschrieben und so zeigen wir es auch in unserer Ausstellung, nicht erst am 1. September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen, sondern er begann schon 1935 mit dem Einfall italienischer Truppen oder besser gesagt Truppen unter italienischem Kommando, weil die Hälfte dieser 300.000 Invasionstruppen, die Mussolini zur Eroberung Äthiopiens schickte, stammte ja auch aus Afrika, aus den italienischen Kolonien, Libyen, Somaliland. Und das war 1935. Da gab es einen Krieg in Ostafrika, der dauerte bis 1941, bis die italienischen Truppen dort kapitulieren mussten. Und wir haben mal zusammengerechnet. Am Anfang kämpften allein die Äthiopier gegen die Italiener. Als der Krieg in Europa begann, 1939, mobilisierte auch Großbritannien Kolonialtruppen in diesem Krieg aus verschiedensten Ländern und Kontinenten. Wir haben mal zusammengezählt. Am Schluss waren in Äthiopien in diesem Krieg Soldaten aus 17 verschiedenen Ländern und 4 Kontinenten beteiligt. Jetzt kann man sich fragen, ein Krieg, an dem 4 Kontinente und 17 Länder beteiligt ist, warum gilt der nicht als Weltkrieg? Ich meine, der Name Weltkrieg verweist ja ohnehin darauf, dass die ganze Welt involviert war, und das stimmt ja auch. Aber die Antwort, warum das bei Äthiopien nicht gilt, ist im Prinzip ganz einfach. Er fand halt nicht in Europa statt, die Mehrheit waren keine Weißen, das Ganze spielte in Afrika und der Großteil des dort eingesetzten Soldaten waren Kolonialsoldaten. Und deshalb ist das halt kein Weltkrieg, sondern ein völlig unbeachtet gebliebener Nebenkriegsschauplatz, der in vielen Geschichtsbüchern gar nicht vorkommt. Und in manchen unserer Schulbücher, wenn er denn überhaupt genannt wird, dann nur in wenigen Sätzen, steht bis heute der skandalöse Satz, dass die Äthiopier, das ist jetzt ein Zitat, aus mindestens 5 verschiedenen Schulbüchern, fast ähnlich steht das in mehreren Schulbüchern, dass die Äthiopier, der mit modernen Waffen und Giftgas geführten Krieg der Italiener, nichts entgegenzusetzen hatten. Die Tafel hängt bei uns in der Ausstellung unter der Überschrift Verdrehte Geschichte, neben den Fakten zu dem Krieg in Äthiopien. Weil Äthiopien war das einzige unabhängige Land in Afrika, was nie kolonialisiert war, und verfügte über eine eigene Armee von 250.000 Soldaten, die gegen die italienischen Invasoren gekämpft haben. Als diese nach fast einem Jahr besiegt waren und es schon fast 100.000 Tote gab in Äthiopien und Addis Abeba von den Italienern besetzt wurde, formierte sich eine Partisanenbewegung, die sogenannten Patriots, und dieser gehörten 500.000 Leute an. Also es gab 250.000 reguläre Soldaten, 500.000 Partisanen, die in Äthiopien gekämpft haben und sehr wesentlich zur Niederlage der Italiener beigetragen haben. Und in unseren Geschichtsbüchern, in unseren Schulbüchern steht bis heute in vielen, dass die Äthiopier den Italienern nichts entgegenzusetzen haben. Das ist natürlich eine komplette Verfälschung der Geschichte und das ist eines der vielen skandalösen Beispiele, die man findet, wenn man mal von außerhalb, mit Perspektiven von außerhalb Europas auf das schaut, was Historiografie hierzulande zustande bringt.
Nun haben ja viele Truppen aus den Kolonien, es waren ja fast alles Kolonien, außer von Südamerika, auch in Europa gekämpft. Und was ist dann eigentlich aus diesen Leuten, die aus Afrika kamen oder Indien kamen, nach dem Krieg geworden?
Naja, die Diskriminierung begann ja schon während des Krieges, weil die Kolonialtruppen in der Regel schlechter ausgebildet waren, schlechter bewaffnet waren, schlechter untergebracht waren, schlechter ernährt wurden und schlechter bezahlt wurden als weiße europäische Truppen. Die Ausgrenzung der Kolonialtruppen begann sogar schon während des Krieges. In Frankreich zum Beispiel, als 1944 die alliierte Befreiung von Paris anstand und dann doch die Feiern zum Kriegsende und zum Erfolg stattfanden, da sorgte de Gaulle dafür, dass es vorher ein sogenanntes Blanchissement der französischen Truppen gab. Frankreich hätte seinen Krieg als freies Frankreich auf der Seite der Alliierten überhaupt nicht führen können, wenn de Gaulle nicht den Großteil seiner Truppen in Afrika hätte rekrutieren können. Das erste Camp von de Gaulle war das Fort Lamy und das war nicht in Frankreich, auch nicht in England oder sonst wo in Europa, sondern im Tschad, dort wo heute der Tschad ist. Und 1944 wurden also schwarze Soldaten, die den Großteil der französischen Truppen des freien Frankreich gestellt hatten, abgezogen, damit mehrheitlich junge weiße Franzosen über die Champs-Élysées ziehen und sich feiern lassen, weil de Gaulle schon in der Zeit, als der Krieg noch lief, das Bild, was danach gezeigt werden sollte, versuchte zu prägen durch die Bilder der Befreiung in Paris. Danach, was danach folgte, ist, dass manche der in Europa eingesetzten Kolonialsoldaten bis zu 2 Jahre lang warten mussten, bis sie überhaupt ein Schiff bekamen, um wieder in ihre Heimatländer, nach Westafrika zum Beispiel, zurückgebracht zu werden. Und als sie dort ankamen, erhielten sie sowohl von den Briten wie von den Franzosen keine oder nur eine ganz erbärmliche Kriegsrente, die sich völlig unterschied von dem, was europäischen Soldaten bezahlt wurden. Als die afrikanischen Länder unabhängig wurden, also das berühmte Jahr Afrikas 1960, als im gleichen Jahr viele afrikanische Länder gleichzeitig unabhängig wurden, davor gab es schon Ghana, 57 und so weiter, da versuchte de Gaulle in den französischen Kolonien noch die ehemaligen Kolonialsoldaten gegen die Unabhängigkeitsbewegung auszuspielen, indem er erklärte, wenn ihr für die Unabhängigkeit stimmt, dann haben wir mit euren Kriegsrenten nichts mehr zu tun. Dann wird keine Kriegsrente mehr an irgendetwas angepasst, Inflation oder sonst was. Die waren ja sowieso erbärmlich gering. Aber dann gab es eine sogenannte Kristallisation der Kriegsrenten. Die Unabhängigkeit wurde trotzdem durchgesetzt, aber ab dem Zeitpunkt bekamen französische ehemalige Soldaten, Veteranen, zunehmend höhere Kriegsrenten, afrikanische nicht. Ich habe mehrere Interviews mit ehemaligen Veteranen gemacht in Mali, in Burkina Faso, im Senegal. Die haben mir ihre Rentenbescheide gezeigt. Yoruba zum Beispiel aus dem Senegal war 7 Jahre Soldat auf der Seite Frankreichs und erhielt dafür 40 Jahre später 13 Euro im Monat. In Mali bekam ein Soldat 5 Euro im Monat als Rente. Das heißt, was geschah mit den Soldaten danach? Sie wurden vergessen, sie wurden nicht anerkannt von den Briten. Die Briten haben überhaupt keine Kriegsrenten gezahlt an ihre ca. 1 Million Kolonialsoldaten aus afrikanischen Ländern. Da gab es nur eine private Stiftung in Großbritannien, die besonders bedürftigen Einmalzahlungen von höchstens einem Jahr gewährten. Als die britischen Kolonialtruppen nach Hause kamen und entlassen wurden, da wurden ihnen, wenn sie Glück hatten, durften sie ihre Stiefel behalten und ihren Mantel. Und diejenigen, die eine Arbeitsstelle nachweisen konnten, bekamen vielleicht ein Fahrrad. Das ist ein geflügeltes Wort in Südafrika zum Beispiel. Ein Dokumentarfilm heißt danach, We Just Got a Bicycle. Die bekamen das Fahrrad deshalb, damit sie wieder schnell und sicher zu ihren Arbeitsstellen in den europäischen Plantagen, in den britischen Plantagen oder in den britischen Minen kommen sollten. Geld bekam niemand. Kein britischer Kolonialsoldat bekam von der britischen Regierung irgendeine Form von Rente. Keine Behindertenrente, keine Kriegsrente für Witwen, keine Invalidenrenten, keine Anerkennung der Jahre, die sie im Krieg gewesen war, nichts. Das ist die Behandlung gewesen nachher. Deshalb waren bei unseren Recherchen auch im Übrigen alle, die wir getroffen haben, alle Zeitzeugen und Zeitzeuginnen immer sofort bereit, über ihre Erlebnisse zu erzählen, weil sie alle total verbittert darüber waren, wie ignorant dieses Europa ihrem Beitrag für unsere Befreiung gegenübersteht.